Matthäus 21. Wir werden das ganze Kapitel miteinander anschauen und wir machen es wie beim Zeitungslesen. Wer von euch liest regelmäßig die Zeitung? Sind ein paar? Genau. Gell. Wie lange etwa pro Tag? Ich mache eine kleine Umfrage. Ich melde das in den Tagblatt. So also ungefähr wie lange pro Zeitung seid ihr in Zeitung lesen?
Halbe Stunde.
Halbe Stunde, ja? Genau. Das ist ein toughes Durchlesen, oder? Genau. So, durchblättern. Hä? Was sind so die Lieblingsrubriken? Verbrechen, hä? Todesanzeige und Verbrechen. Ja, ja. Diejenigen, die Todesanzeigen schauen primär, die sagen das natürlich heute Morgen nicht. Nein, sonst noch? Also Sport.
Ja.
Sport, das ist klar. Genau, ist am einfachsten zum Finden, ganz hinten. Ja, und so sind so zwischendurch und so weiter, mit diesen Bunden und so. Genau.
Regional, Schweiz und Russland, natürlich
auch schon das andere. Ja, und auch Schweiz und regional natürlich, genau, so Rubriken. Also ich merke, Zeitung lesen ist doch spannend, he? Da liest man dann ganz Verschiedenes. Genau, wer liest dann wirklich einen Artikel ganz? Oder kannst du sagen, pro Zeitung lese ich einen Artikel wirklich ganz durch? Ja, schon? Im Sport, logisch, muss man ja. Sind auch relativ kurz. Oder auch nicht. Ja, genau. Ja, ja. Also wir werden das heute genau ähnlich machen mit Matthäus 21, wie mit einer Zeitung. Wir blättern das Ding nämlich durch. Sprich, das Kapitel gehen wir ziemlich rasch hindurch. Wir tippen da einige Dinge an, um dann bei einem Thema am Schluss das zu vertiefen. Und wir werden vielleicht sehen, das könnte dieser Abschnitt des Kapitels doch recht wichtig sein. Und ich kann euch schon verraten, es ist natürlich der Abschnitt, den Dieter vorhin gelesen hat, in dem es um das Gebet geht. Aber alles schön der Reihe nach, denn es ist wie beim Zeitunglesen. Du hast eine ganze Zeitung, aber du pickst nur eben nur den Sport, oder? Bin auch so einer. Man liest nur den Sport und alles, viele wichtige Dinge, die lässt man außer Acht. Und Bibellesen, vielleicht schon aufgefallen, machen wir das manchmal auch so. Wir nehmen gewisse Abschnitte und dann haben wir unsere Bibeln, ich arbeite ja an einem Bibelverlag, haben ja unsere Bibeln oft schöne Abschnitte, thematische Abschnitte und dann kann man die schön so lesen. Ist ja gut für die Übersicht. Aber der Nachteil, manchmal liest man dann nicht wirklich den größeren Zusammenhang. Auch des ganzen Kapitels. Deshalb mein Tipp, ist jetzt nicht für meinen Verlag, weil wir haben das, glaube ich, gar nicht. Einmal neulich haben wir das auch. Bibeln, die nur wirklich die Kapitel und die Versangaben haben und gar keine Überschriften. Was jetzt kommt. Manchmal ein bisschen mühsam zum etwas suchen, wenn man das dann sucht. Aber beim Bibellesen hilft einem das schon, manchmal so gewisse Gedankenstränge, die sich über mehrere Seiten ergeben oder hier in einem Kapitel, Dinge dann zu sehen, die man vorhin vielleicht nicht gesehen hat. Also, wir gehen an dieses Kapitel und beginnen mit Vers 1 bis 11. Der Messias kommt nach Jerusalem. Wir haben nicht Zeit, natürlich alles der Reihe nach zu lesen, deshalb erzähle ich ein paar Dinge und werde einige einzelne Verse einblenden. Jesus nähert sich also mit der ganzen Jüngerschar über Bethphage, Ölberg nach Jerusalem. Jesus sendet Jünger aus, zwei von ihnen, die gehen an einen bestimmten Ort, um einen Esel aufzutreiben. Genau. Und auf diesem Esel reitend kommt jetzt Jesus Richtung Jerusalem. Nicht auf einem Pferd. Es ist sehr bedeutungsvoll. Jesus kommt ja wieder in Zukunft auf einem Pferd. Aber hier ist es ein junger Esel. Um zu zeigen, er kommt im Frieden. Ehrlicherweise müssen wir sagen, wenn er wiederkommt auf einem Pferd, kommt er nicht für alle Menschen im Frieden. Er kommt, um seine Herrschaft aufzurichten, um alle Gottlosigkeit zu beseitigen. Er kommt als König, als Regent, als Regierender. Hier aber kommt er mit friedlicher Absicht, im Frieden, für alle Menschen. Und sein Erscheinen bewegt die Menschen. Immer mehr kommen hinzu und bejubeln ihn. Sie erkennen ihn. Man munkelt es in allen Gassen und Häusern. Er ist es. Er ist der Messias. Er ist der Retter Israels. Er bringt Frieden. Er befreit uns aus der Gefangenschaft. Und manch einer hat sich vielleicht an diesen Vers erinnert, in Zacharia 9,9. Frohlocke sehr, du Tochter Zion. Jauchze, du Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Retter ist er. Demütig und reitend auf einem Esel. Und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Das hat sich da wortwörtlich erfüllt. Deshalb jubelte die Menschenmenge. Und ein zweites Bibelwort hat sich da erfüllt. Psalm 118, 26. Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Wir segnen euch vom Haus des Herrn aus. Deshalb haben die Menschen gejubelt. Und so nebenbei, und wir treffen es noch ein paar Mal in diesem Kapitel an, wir sehen, wie genau sich die Bibel wortwörtlich erfüllt. Es passiert nicht irgendwie, sondern genau so, wie es steht. Und deshalb habe ich kein Problem zu glauben, dass wenn Jesus aus dem Himmel in den Wolken kommt, auf einem Pferd reitend, dass das so sichtbar geschehen wird. Und dann nicht er alleine. Auf alle Fälle steht da in diesem Psalmwort vom Haus des Herrn, und es ist so. Die nächste Station ist der Tempel. Dieses monumentale Bauwerk. Ich habe ja in meinem Büro hinten ein Bild davon, vom Tempel damals. Und ein wenig ahnen wir es ja noch, wenn wir heute den Tempelplatz sehen, was für ein gewaltiges Bauwerk das war, an dem ja Jahrzehnte gebaut wurde. Dorthin geht jetzt Jesus mit den Jüngern. Vers 12 bis 17 wird das beschrieben. Jesus geht in den Tempel. Was wird er tun? Wird er wiederum die Missstände anprangern? Er hat das nämlich schon einmal getan. Wir lesen davon in Johannes Kapitel 2, Vers 13 und folgende. Also zumindest das zweite Mal als Erwachsener ist er dort. Er war ja schon einmal dort. Siehst du uns beschrieben? Wo war das? Als er noch klein war, als Zwölfjähriger, war da im Tempel, Lukas 2, da sagt er ja dann diesen sozusagen legendären, aber es ist nicht eine Legende, dieser Satz, Was sagt er da für einen Satz, als die Eltern ihn gesucht hatten und fanden? Ich muss in dem sein, was meines Vaters und was meinem Vater gehört. Meinem Vater. Wow. Was für eine Beziehung hatte Jesus zu diesem Ort, dem Tempel, dem Heiligtum damals? Und jetzt für heute, was für eine Bedeutung hat dieser Ort für Gott heute noch? Also Jesus geht dahin und was er sieht, macht ihm keine Freude. Er sieht nämlich Händler, er sieht Wechsler, die Geld wechseln, die Leute kommen von verschiedenen Regionen weit hergereist, mit verschiedenem Geld, wechseln das, kaufen Opfertiere, um Gott Opfer zu bringen. Die Leute dort machen Gewinn mit dem Glauben, mit Religion. Wie wird Jesus darauf reagieren? In Jeremia 7,11 steht dann dieses Wort. Ist denn dieses Haus, das nach meinem Namen genannt ist, in euren Augen zu einer Räuberhöhle geworden? Ja, wahrlich, auch ich sehe es so an, spricht der Herr. Also schon 500-600 Jahre bevor Jesus kam, sagte Gott durch den Propheten Jeremia dem Volk Israel: Was macht ihr mit meinem Heiligtum? Was macht ihr mit dem Ort, wo ich, Gott, der heilige Gott, wohne? Was macht ihr? Eine Räuberhöhle. Da wird gestohlen. Ungerechtigkeit und so weiter. Dabei sollten sich doch die Menschen besinnen auf die wahre Bedeutung des Tempels. Dieses Wort, wegen der Räuberhöhle, das hat Jesus zitiert, als er im Tempel war und als er handgreiflich wurde und die Leute rauswarf. Spannend, dass das überhaupt ging. Wo waren die Tempelwachen? Wahrscheinlich waren sie aufgehalten, weil die Menschenmenge innerlich jubelte. Endlich kommt einer und macht mit dieser ganzen Ungerechtigkeit ein Ende. Endlich einer, der etwas tut. Was wäre aber die eigentliche Bedeutung dieses heiligen Ortes? Jesaja 56, Vers 7. Die will ich zu meinem heiligen Berg führen, spricht Gott. Und sie in meinem Bethaus erfreuen. Ihre Brandopfer und Schlachtopfer sollen wohlgefällig sein auf meinem Altar. Denn mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden. Das war 700 Jahre vor Christus der Gedanke Gottes. Als Gott diesen Tempel bauen ließ, durch Salomo, könnte man nachlesen, Chronikerbüchern, Königebüchern. Schon damals, das war Gottes Absicht. Ein Ort, der seine Gegenwart zeigt, wo er sich offenbart. Ein Ort, wo alle Menschen hinkommen konnten, um Gott zu erfahren, um Gott anzubeten. Und es war der ursprüngliche Gedanke, wie wir es hier lesen, am Schluss. Ein Bethaus, ein Haus des Gebets für alle Völker soll es genannt werden. Eine Anlaufstelle. Nun damals, zur Zeit Jesu, kamen auch Heiden, nicht Juden. Aber die waren Randerscheinungen. Es gab so einen gewissen Bezirk, da durften Heiden hingehen. Aber sie konnten nie Priester sein. Nie. Sie waren begrenzt in ihrer Anbetung. Und man konnte nur in den Tempelbezirk gehen, wenn man auch von seinem Körper her es konnte. Keine Behinderten. Und ihr erinnert euch vielleicht an die Geschichte, Apostelgeschichte 8, der Eunuche, der Äthiopier, der dann zum Glauben kam. Der pilgerte nach Jerusalem, ins Heiligtum, suchte Gott von ganzem Herzen. Und was erlebte er? Ablehnung. Du darfst nicht in den Tempel gehen. Du Eunuche. Du Entmannter. Aber irgendwie hat er es geschafft, eine Jesaja-Rolle zu ergattern. Ja, wahrscheinlich ergattern. Er hat sie gekauft. Wahrscheinlich für viel Geld. Der hat seinen Schatz geborgen. Und es war ihm nicht zu teuer. Und er hat in diesem Wort des Jesaja Kapitel 53 gelesen und hat die Wahrheit gefunden, dank Philippus, diesem Nachfolger Jesu, den Gott ja auch auf wundersame Weise genau dorthin führte, zu diesem Mann, auf der Heimreise. Und seine Enttäuschung wurde zur großen bleibenden Freude in seinem Leben. Das hätte der Äthiopier schon im Tempel erfahren sollen. Schon dort hätte er Gott erfahren dürfen. Das Wort Gottes hören können. Und Frieden finden in diesem Gott. Das wäre die Absicht gewesen. Völker strömen nach Jerusalem. Aber wisst ihr was? In der Zukunft wird genau das gesagt. Dass das geschehen wird. Völker strömen nach Jerusalem, um dem Gott Israels Ehrerbietung, Anerkennung und Anbetung zu bringen. Es ist auch unser Gott. Es ist Jesus Christus, der Herr. Heute beten ihn viele Nationen an, viele Völker. Heute ist hier das Heiligtum. Und an jedem Ort, wo sich Menschen versammeln zum Wort Gottes, zu Jesus Christus in seinem Namen, da ist jetzt sein Heiligtum. Gott hatte Wege. Aber zurück zu Jesus, zu diesem Tempel. Und er tat noch etwas. Vers 14, er hat nicht nur da Rambazamba gemacht und die Leute rausgeworfen. Vers 14, und es kamen Blinde und Lahme im Tempel zu ihm und er heilte sie. Blinde und Lahme, stellt euch das mal vor. Wenn man Blinde sieht, entstellt in ihrem Gesicht. Lahme, entstellt in ihrem Körper. Und sie gehen sehend und gehend aus dem Tempel hinaus. Wow, was war das? Herrlich. Das hätte doch alle Augen öffnen müssen. Tat es aber nicht. Doch, den einen schon. Kinder. Als aber die obersten Priester und die Schriftgelehrten, Vers 15, die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel riefen und sprachen, Hosianna, dem Sohn Davids, da wurden sie, die Priester, entrüstet und sprachen zu ihm, hörst du, was diese sagen? Sie stören sich an den Kindern. Jesus sprach zu ihnen, ja, habt ihr noch nie gelesen? Jetzt zitiert er wieder Gottes Wort, Psalm 8. Habt ihr nie gelesen, aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du ein Lob bereitet? Und er verließ sie, ging zur Stadt hinaus, nach Bethanien und übernachtete dort. So wie er plötzlich da war, so war er plötzlich auch wieder weg. Wir gehen weiter. Wo hat er wohl übernachtet? Bethanien, wahrscheinlich bei Maria, Martha und Lazarus. Die wohnten nämlich dort, seine treuen Freunde.
Vers 12 bis 17, ja, genau.
Dann Vers 18 bis 22, die Verse, eine kleine Begebenheit, ich habe sie nicht mal hier drauf, merke ich gerade, eine kleine Begebenheit, die aber eine große Auswirkung haben wird, eine große Bedeutung. Aber abseits der Öffentlichkeit geschieht das, was wir in der Einleitung schon gesehen und gehört haben, das mit dem Feigenbaum und das mit diesem Berg. Und dass Jesus hier über das Gebet spricht, Vers 22, und alles, was ihr glaubend erbittet im Gebet, das werdet ihr empfangen. Aber es ist irgendwie eine seltsame Geschichte da. Etwas Seltsames, das geschieht. Die Verdorrung eines Feigenbaumes. Und die Aussage, dass, wenn ihr Glauben habt, ihr zu diesem Berg sagt, hebe dich und wirf dich ins Meer. Was meinte er damit? Ich glaube, diese Aussagen hier geben bis heute immer noch Fragen auf. Und auch die Jünger gingen wahrscheinlich weg und fragten sich, was meint er da eigentlich? Wir gehen dieser Frage vertieft nachher nach. Der Weg führt sie wieder in den Tempel. Jetzt war doch gerade diese Eskalation im Tempel. Und einen Tag später, er geht wieder dorthin. Jesus muss in dem sein, wo sein Vater ist. Das ist der Ort, das Zentrum. Es kommt zu einer Auseinandersetzung, es kommt zu einer Diskussion, mit welcher Vollmacht, mit welchem Recht, Jesus, tust du all die Dinge, fragen sie ihn. Sie merken, die Führerschaft, wir müssen ein wenig vorsichtig sein. Sie merken, das Volk ist pro Jesus. Sie sprechen von einem Messias. Wenn wir da zu scharf reingehen, schaffen wir uns vielleicht ein größeres Problem, als der jetzt schon ist. Sie verwickeln ihn oder versuchen ihn zu verwickeln in eine Diskussion. Fragestellungen, und sie fragen ihn eben diese Frage, mit welcher Vollmacht tust du das? Jesus, er antwortet nicht direkt, sondern er stellt eine Gegenfrage. Mit welcher Vollmacht hat dann Johannes gewirkt? Ist seine Frage. Und er bringt sie damit ziemlich in Verwirrung. Oder in eine Zwickmühle. Und es ist ganz spannend, ich finde es interessant, wie der Text das so wiedergibt, dass er die Gedanken der Pharisäer eigentlich schildert. Also wenn wir sagen, er war von Gott, dieser Johannes, dann sagen uns die Leute, ja, warum glaubt er ihm denn nicht? Und umgekehrt. Und so kommen sie ganz ehrlich, in Anführungszeichen, ehrlicherweise sagen sie, oh, wir wissen es nicht. Also ehrlich, nicht wirklich ehrlich, sondern so quasi, wir sind in einer Zwickmühle, wir wissen es nicht. Wir können es dir nicht sagen. Okay, Jesus akzeptiert das, dann sage ich euch auch nicht, in welcher Vollmacht ich hier wirke und handle. Es scheint wie eine Pattsituation zu geben. Doch dann erzählt Jesus ein Gleichnis. Vers 28 bis 32. Und ich weiß nicht, ob es dir schon mal aufgefallen ist, aber dieses kurze Gleichnis, da geht es um einen Vater, der zwei Söhne hat. Und dieser Vater sagt dem einen Sohn, tu das. Ich habe keine Lust. Aber später, eigentlich sollte ich schon tun, was der Vater sagt. Okay, er geht hin und tut es, oder? Am zweiten sagt er, tu das. Natürlich, Vater, ich folge dir immer. Und kaum hat der Vater den Rücken gekehrt, immer das Mühsame, immer muss ich das tun. Und er tat es nicht.
Und dann fragt Jesus, wer hat dann gewirkt?
Wer hat das getan, was der Vater gesagt hat?
Und sie, die Schriftgelehrten, ganz natürlich, ja, der Erste.
Und dann sagt ihnen Jesus, der Erste, ihr habt recht. Das sind die Zöllner, die Prostituierten, die kamen zu Johannes. Die, die am Anfang ihres Lebens ohne Gott gelebt haben, eigene Wege gegangen sind.
Aber als dieser Johannes auftrat, zur Buße und Umkehr rief, da haben sie gehört und haben es getan.
Wie der erste Sohn.
Nein, ich will nicht.
Ah, doch.
Es hat sie gereut und sind umgekehrt.
Ihr, die ihr Gott glaubt, ihr seid wie der zweite Sohn.
Ja, wir tun Gottes Wort, aber in Wahrheit tut ihr es nicht.
Ist euch schon mal aufgefallen, dass dieses kurze Gleichnis eigentlich die Kurzform vom Gleichnis des verlorenen Sohnes ist? Ein Vater, zwei Söhne. Der eine tut zuerst nicht das, kehrt dann aber um. Der zweite ist Israel. Immer beim Vater und trotzdem nicht daheim. Die Pharisäer, immer im Tempel, kennen das ganze Wort Gottes, die Bibel oder die Tora damals, und doch nicht bei Gott zu Hause.
Da hat Jesus ganz schön sie getroffen, mit diesem Gleichnis. Vielleicht auch uns.
Und dann kommt sie eben doch noch. Er erzählt dann ein zweites Gleichnis den Pharisäern. Und in diesem Gleichnis, das er jetzt erzählt, nimmt Jesus Bezug auf die Frage, mit welcher Vollmacht tust du das? Das Gleichnis erzählt die Geschichte eines Hausherrn, wird Hausherr genannt, pflanzte einen Weinberg, einen Zaun, alles wunderbar, Wachturm und so weiter, und verpachtet diesen dann an Weingärtner, an Leute, die dann diesen Weinberg bearbeiten, bebauen sollen. Die tun das auch, gut und richtig. Und dann steht, als die Zeit der Frucht kam, sendet er, der Hausherr, der Eigentümer, Menschen hin, um die Früchte zu holen. Oder einige davon.
Gell?
Und was tun die? Sie bringen sie um. Die Weingärtner bringen die Leute, die der Hausherr schickt, um. Am Ende sogar schickt er seinen Sohn, sagt Jesus im Gleichnis. Und dann wird ziemlich genau beschrieben, was dann diese Hausherren denken. Vers 38. Als aber die Weingärtner den Sohn sahen, sprachen sie untereinander, das ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten und sein Erbgut in Besitz nehmen. Und sie ergriffen ihn, stießen ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn. Da hat Jesus ziemlich eindeutig einen baldigen Tod vorausgesagt. Vorausgesehen, vorausgesagt. Und wie man am Ende sieht, sie merkten, der spricht ja von uns. Auf die Frage nach der Vollmacht. Sie selber sagen, er ist ja der Erbe. Der Sohn ist der Erbe. Jesus ist Gott. Mit welcher Vollmacht tust du das im Tempel? Ich bin der Sohn des Vaters. Mir gehört der Tempel. Ich wohne da. Das ist mein Eigentum. Deshalb
Darf ich das? Jesus macht dann in diesem Zusammenhang von diesem Gleichnis noch einige Aussagen, um wiederum mit ihren Schriften sie zu überzeugen, mit Psalm 118, 22, 23, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen. Es ist wunderbar in unseren Augen. Ihr verwerft mich gerade und tut das Wort, löscht ihr aus. Der Eckstein, den ihr verwerft. Warum verwerft ihr mich, fragt eigentlich Jesus. Und dann kommt diese taffe Aussage, das dazu führte, dass in der Kirchengeschichte Unrecht am Volk Israel getan wurde und bis heute getan wird. Vers 43 sagt nämlich Jesus: Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das dessen Früchte bringt. Das Wort Volk hier, bei der Schlachterbibel hat es hier eine Randnotiz. Hier steht im Griechischen das Wort für Heidenvolk. Was meint Jesus damit? In der Kirchengeschichte gab es oder gibt es die Ungerechtigkeit, wie ich finde, dass man anhand unter anderem dieses Verses sagt, Israel habe keine Berechtigung mehr, Gottes Volk genannt zu werden. Sie hätten dieses Recht verloren. Was sagt hier Jesus? Aber sagt er das wirklich? Ich denke, nein. Und zwar deshalb nicht. Man kann es durchaus so sehen, dass eben sich hier mit diesem Heidenvolk genau das erfüllt, was wir vorhin in Jesaja 56 gelesen haben. Mein Haus soll ein Bethaus sein für alle Völker. Es wird eine neue Generation kommen. Die Generation zur Zeit Jesu hat ihr Recht verwirkt. Sie haben den Messias abgelehnt. Es wird eine neue Generation kommen. Und in der Bibel, die 144.000 in der Offenbarung, das sind genau die neue Generation. Aus allen 12 Stämmen, Juden, die dann das Evangelium in der ganzen Welt verkündigen, allen Völkern. Das, was die Gemeinde schon 2000 Jahre tut, das Evangelium verkündigen, wird dann in der Drangsalszeit wiedergetan, vom Volk Gottes aus. Wunderbar. Und viele werden sich bekehren, angesichts dramatischer Umstände. Und überhaupt finde ich immer wieder, je länger sich die Situation im Matthäus-Evangelium zuspitzt. Man merkt, da läuft es auf einen entscheidenden Punkt hin, wie Jesus kämpft auch um diese verlorene Generation. Er weiß, die Nation, die damals lebte, diese Generation von Juden, viele sind verloren. Aber der Einzelne kann und soll gerettet werden und wurde gerettet. Denken wir an Pfingsten, was damals geschah. Tausende von Juden kamen 50 Tage nach Ostern zum Glauben an Jesus Christus. Tausende, aber nicht alle. Und so genau gleich heute. Wir stehen doch vor einer entscheidenden Zeit. Die Drangsalszeit kommt unaufhaltsam auf diese Welt zu. Schon in einer Stunde können Nachrichten zu uns kommen, die alles verändern, wie damals bei Corona. Plötzlich, von einem Tag auf den anderen, hat sich das Leben radikal verändert. Und das wird wieder geschehen. Nicht mit Corona und so, aber andersweitig. Und wehe, wer das erleben muss. Aber der Einzelne kann jetzt gerettet werden, wenn er das Evangelium von Jesus Christus hört. Und es gibt so viele Menschen, die sind auch auf der Suche nach Wahrheit, nach Lebenssinn. Wer hilft uns in diesem zunehmenden Durcheinander, Unfrieden, Krieg? Der weitet sich ja immer mehr aus. Die Antwort: Jesus. Jesus Christus. Wir müssen langsam ein Ende finden. Spannendes Kapitel. Ich hoffe, ihr werdet das dann weiterlesen. Ich habe noch hier einen Link im Zusammenhang mit Epheserbrief, Kapitel 2, die Gemeinde. Das hat sich dann alles später eben in der Folge erfüllt. Diese neue Generation, und wie Gott etwas ganz Neues tut. Ich lese nur Epheser Kapitel 2, Vers 18. Die Gemeinde tritt für eine Zeit an die Stelle des Tempels. Denn durch ihn, Jesus, haben wir beide, Heiden wie Juden, den Zutritt zum Vater in einem Geist, Vers 21, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Das ist über die Gemeinde gesagt. Wir sind dieser Tempel. Weltweit. Alle Gläubigen. Das ist das Reich Gottes. Aber jetzt. Das war jetzt alles noch der Überblick. He? Jetzt haben wir noch einen kleinen Punkt. Geht nicht mehr allzu lange. Ein paar Gedankenanstöße. Da ist eben diese Begebenheit in Vers 18 und 22. Da, auf dem Weg zum zweiten Mal nach Jerusalem, dieser Feigenbaum und dieser Berg. Was soll das eigentlich? Dieter, wunderbar, du hast mir viel Arbeit schon abgenommen. Mit dem Feigenbaum zumindest einmal. Der Feigenbaum ist Israel. Und jetzt ist vielleicht uns auch der Zusammenhang noch klarer, warum der Feigenbaum Israel darstellt. Früchte, die fehlen. Dort bei diesem Gleichnis vom Weingärtner, als er kam, um die Früchte zu holen, keine Früchte. Der bekommt sie nicht. Das ist doch der Vergleich. He? Keine Früchte, Weinberg. Ja, es gibt Früchte, aber die bekommt er nicht. Die Folge ist das Gericht. Was auch speziell ist bei dieser ganzen Begebenheit, also einerseits ist es logisch von der Geschichte her, aber warum hat Jesus nicht einfach Früchte gemacht? Feigen. Wäre doch logisch gewesen. Mein Wasser hat er zu Wein gemacht. Fische und Brot von wenig viel. Warum aber nicht beim Feigenbaum? Schon mal überlegt? Wäre doch eigentlich logischer gewesen. Nein, weil eben der Zusammenhang. Es ist ein Zeichen. Es ist ein Hinweis auf die geistliche Situation. Wichtig. Haben wir gesehen? Ich glaube, das ist uns relativ klar. Jetzt kommt die Geschichte mit dem Berg. Die finde ich noch spezieller. Sag es mal so. Warum? Weil Jesus ist, jetzt müssen wir das irgendwie versuchen, bildlich vorzustellen. Jesus ist von Bethanien über Bethphage. Bethphage heißt, glaube ich, unfruchtbare Feigen. Übrigens noch spannend. He? Über Bethphage Richtung Jerusalem. Wenn ihr euch das geografisch anschaut, kommt nach Bethanien, Bethphage, geht ihr das Kidron-Tal runter. Roland, du warst schon überall dort, gell? Und korrigieren können, das ist stimmt. Gehst du im Kidron-Tal runter und rauf und oben ist dann der, wie wir ihn kennen, Tempelberg. Es ist ja nicht ein Berg, als Schweizer weiß man, was ein Berg ist, gell? Aber er wird Tempelberg genannt. Und ja, die kommen danach, lassen wir mal noch weg. He? Wir müssen halt das Skript, habe ich noch ein bisschen detaillierter ein paar Dinge aufgeschrieben. In 2. Mose 15, 17, in diesem Lied des Mose, weit vorher. Du, Gott, wirst sie hineinbringen, Israel, und sie einpflanzen auf dem Berg deines Erbteils, an dem Ort, den du, Herr, zu deiner Wohnung gemacht hast, zu dem Heiligtum, o Herr, das deine Hände bereitet haben.
Der Tempelberg. Als der Ort, wo später dann eben der Tempel gebaut wurde. Deshalb betone ich das immer wieder. Der Tempel ist der Schlüssel für das Verständnis dieses Kapitels.
Also, der Tempel ist der Tempelberg. In Micha 3, Vers 12: Darum soll um euretwillen Zion wie ein Feld gepflügt werden, und Jerusalem soll zu einem Steinhaufen werden, und der Tempelberg zu einem bewaldeten Hügel. Auch das ist ein Gerichtswort, das der Prophet Micha, der lebte zur Zeit des Propheten Jeremia, ausgesprochen hat. Es gibt dann noch andere Bibelstellen in der Offenbarung, wo mindestens dreimal von Berg die Rede ist, die verschwinden, die versetzt werden und so weiter. Was will Jesus uns mit diesem Vergleich sagen? Also einerseits mal, wenn er sagt, diesen Berg, diesen, das ist ein bestimmter Berg. Es steht nicht ein Berg, wenn ihr betet, wird ein Berg sich, sondern dieser Berg. Und er hat den Tempelberg vor Augen. Hat diese Aussage ganz konkret mit dem Tempelberg zu tun? Ich denke es. Ich sage euch aber nur meine persönliche Interpretation. Ich möchte euch nicht im Glauben nicht sagen, wenn wir dieses Abschnitt, wo es um Glauben und Gebet geht, dass ihr den jetzt anders verstehen müsst, versteht, wie ihr ihn bis anhin verstanden habt, als Mutmachwort zu beten, und beten kann Berge versetzen. Ich habe das ja auch im Skript, der Glaube versetzt Berge. Obwohl ich mir nicht mehr so sicher bin, ob man das so einfach generell sagen kann. Weil wenn das so ist, wäre das ein Gebet, das wahrscheinlich noch nie jemand gebetet hat und sich erfüllt hat. Dass nämlich ein Berg sich selber versetzt und sich ins Meer werft. 1:1, wortwörtlich. Geht ja gar nicht. Passiert nicht. Aber wenn wir es so sehen, geistlich sehen, merken wir, wow, der Berg, in der Bibel geht es immer um Macht. Um Einfluss. Nationen werden Berge genannt. Und Jesus, Matthäus 24, kündigt er an, dass der Tempel zerstört werden wird. Meint er vielleicht mit diesem Wort, betet. Damit dieses Machtkonstrukt in Israel damals, diese Religiosität, diese Verblendung, die den Messias kreuzigt, dass der Berg sich selber hebt und sich ins Meer wirft, in sich selber zerstört wird, in sich selber, nicht von außen, in sich selber. Er wirft sich ins Meer. In der Bibel heißt Meer immer Heiden, Völkerschaften. Ja, damals in Israel, ja, wer hat denn den Tempel zerstört? Es waren die Römer, es waren die Heiden, das Meer. Sie haben ihn zerstört. Deshalb hier, ich lese euch einfach vor, ihr müsst nämlich zustimmen, meine Interpretation. Der Berg, der sich heben wird und ins Meer geworfen wird, ist der falsche Gottesdienst zur Zeit Jesu. Macht. Meer steht für das Völkermeer und die Heiden. Durch die Römer wurde dies Tatsache. Heute ist es der Berg, oder ist der Berg der falschen Gottesdienste, der Religionen. Besonders derjenige im Namen des Christentums, ein falscher Gottesdienst. Durch unsere Glaubensgebete kann dieser Berg überwunden werden. In diesem Sinne und Willen Gottes verstehe ich dann das Gebet Jesu, Matthäus 21, 22 und alles, was ihr glaubend erbittet im Gebet, das werdet ihr empfangen. Und wisst ihr, wenn man merkt, hier geht es um Mächte, um Gewalten, und das Gebet erringt Sieg, überwindet, also bewegt uns das nicht, noch viel mehr zu beten, als Gemeinde zu beten für diese Welt. Und wisst ihr, praktisch fast jedes Mal, wenn wir Gebetsabend haben, denke ich, wow, ob zwei oder drei zusammen sind, wir können beten. Und wir können für uns als Gemeinde beten. Ja, wir können für eine verlorene Welt beten. Und wir können für diese Welt beten, wo Frieden fehlt, wo Krieg ist, wo es um Mächte und Gewalten geht. Und in der Bibel wissen wir ja im Buch Daniel, was die Hintergründe sind. Und du und ich, wir können beten und etwas dagegen tun. Und es bewirkt vielleicht viel mehr, nein, nicht nur vielleicht, sondern sicher, bewirkt das viel mehr als alle Diplomatie in dieser Welt. Merken wir, was Jesus da eigentlich sagt, dass ihr beten könnt und um alles, was ihr dann betet, wird Gott es euch geben. Nicht meine kleinen Wünschchen und Träumchen. Es geht um das Größere, Wichtigere, dass das Reich Gottes kommt und alles, was es jetzt aufhält, wir im Gebet Gott bringen und es überwinden. Amen. Ja, wir danken dir, allmächtiger Gott. Wir danken dir, Jesus, für dein Wort. Wir danken dir, dass du gekommen bist, um diese Hindernisse, um diese Berge zu überwinden. Und du hast auf einem Berg, auf Golgatha, hast du diesen Sieg errungen, ein für allemal. Und seit diesem Tag breitet sich dein Reich aus und nichts kann es hindern. Aber noch ist der Kampf da, manchmal sogar in unserem eigenen Leben. Aber du hast den Sieg errungen. Und wir können im Glauben beten. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, Vater, wie im Himmel so auf Erden. Danke dürfen wir Gemeinde sein, ein wenig dein Heiligtum sein, wo du wohnst, wo dein Wort ist. Und wenn wir auf dich bauen, dann haben wir gut gebaut. Du, Jesus, bist unser Eckstein. Du gibst Richtung, Halt und Größe. Wir beten dich an. Amen.